Kreuzfahrt, jeden Tag Spaghetti-Eis oder Cabrio fahren? Saidi, wofür willst du dein ETF später ausgeben? Hast du schon was vorgestellt?
Ja, weiß ich nicht, ob ich jetzt auf eine Rentnerkreuzfahrt unbedingt gehen muss, aber so das Thema Reisen stelle ich mir für meine Rente schon gut vor.
Es klingt erstmal schön. Die schlechte Nachricht, wahrscheinlich wirst du einen großen Teil für was ganz anderes brauchen und das wird sehr, sehr teuer. Was das ist, darüber diskutieren wir in dieser Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Wir bei Finanztipp sind der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Du willst also gerne verreisen später mit deinem ETF, ist dein großes Ziel. Kann Spaghetti-Eis?
Spaghetti-Eis mag ich durchaus sehr, ja. Das kaufe ich dann wahrscheinlich meinen Enkeln vor allen Dingen.
Das ist natürlich immer, man stellt sich ja den Ruhestand oft so schön vor, man hat dann sein prall gefülltes ETF-Depot, so ein bisschen Dagobert Duck-mäßig und da kann man sich die Moneten da rauslassen. Klingt super schön, am Ende braucht man den ETF wahrscheinlich für.
Ja, ich denke schon, ich weiß schon, wo du auch hin bist. Also so oft ist ja bei uns so der Gedanke, ja erstens, ich habe dann viel Zeit, Geld auszugeben, aber viele sagen auch, ja, ich brauche dann gar nicht mehr so viel Geld und dann kommt mir immer der gleiche Einwand, ja, aber da kommt so ein Thema, was halt dann im Alter einfach naturgemäß wichtiger wird und wahrscheinlich, das wissen wir natürlich nicht so ganz genau, teurer wird und das ist wahrscheinlich so das ganze Thema Gesundheit. Ne? Also, dass ich irgendwie für, wie ich, in welchem Sinne auch immer, für meine Gesundheit mehr Geld ausgeben muss.
Genau, und vor allem natürlich für die Pflege. Also ein Platz in einem Heim ist richtig, richtig teuer. Es schwankt natürlich nach Region und Heim, aber es gibt ja so diese Regel, je höher der Pflegegrad ist, den du hast, hieß früher Pflegestufe, desto mehr zahlt quasi die Pflegekasse, aber halt nicht alles. Und das ist tatsächlich gar nicht so wenig. Also du zahlst dann so einen Eigenanteil, den du selber berappen musst. Und Verpflegung, Unterbringung und die Investitionen im Heim, das musst du alles komplett selber zahlen. Also der Zuschuss geht quasi nur auf die Pflegekosten, den du bekommst. Und der steigt, je länger du im Heim bist. Also am Anfang Jahr 1 15%, Jahr 2 30%, bis auf 75% ab Jahr 4. Aber das Ding ist, du musst dich tatsächlich auf richtig, richtig krasse Kosten einstellen. Und ich war selber extrem überrascht, wie wir über die Zahlen gesprochen haben. Also Anfang 2024, willst du raten?
Jetzt mein Eigenanteil oder das, was die Kasse zahlt?
Was du quasi im Monat selber im ersten Eigenanteil. Jahr zahlen musst. Dieses Jahr.
Das ist quasi, okay, also das System hier ist ja immer das, dass die Kasse sozusagen eigentlich den Mehraufwand bezahlt, ne, die Pflegekosten, also was jetzt sozusagen die Pflegekräfte sozusagen, medizinische Einrichtung, medizinische Versorgung und all das aufwand und die eigentlichen Lebenshaltungskosten, also dass ich die Miete, die ich auf gut Deutsch, einfach gesagt, im Pflegeheim zahlen muss und halt auch alles das andere, dass ich das weiterhin selbst bestreite sozusagen. Und wie hoch das ist, also wie viel das Wohnen, das Leben im Heim kostet, so ist ein bisschen eigentlich die Frage.
Genau, im Schnitt im ersten Jahr im Heim.
Ich sag jetzt einfach mal pro Monat, als Single, ne, das muss man ja auch dazu sagen, irgendwas zwischen 1.500 und 2.000 im Monat.
2.586 Euro im Monat, laut
2,5, ja. Hübsch. Und das ist im Schnitt, im bundesweiten Schnitt, oder?
Genau, das ist der bundesweite Schnitt laut VDEK, also dem Ersatzkassenverband. Und das ist der Schnitt im ersten Jahr im Heim. Also du hast noch einen niedrigen Zuschuss.
Okay, ich habe jetzt gerade einen gedanklichen Fehler gemacht. Da ist natürlich auch die Verpflegung mit eingerechnet. Das ist ja nicht nur die reine Miete sozusagen in dem Sinne, sondern da ist ja auch Lebenshaltung erstmal eingerechnet.
Es wird natürlich weniger. Zweites Jahr 2.370 Euro, ist immer noch eine Menge Geld pro Monat. Drittes Jahr 2.095 Euro und ab dem vierten Jahr 1.750 Euro. Aber es ist schon, also sind massive Summen, vor allem wenn man jetzt überlegt, dass im Vergleich die durchschnittliche Rente liegt ja bei ca. 1.400 Euro im Monat. Ja,
habe ich mir auch gerade gedacht.
Also es ist schon, ich fand es schon richtig brutal.
Und das musst du sagen, die durchschnittliche Rente für jemanden, der Vollzeit beschäftigt war, also ich glaube, das ist der Eckrentner mit, lass mich lügen, 35, 40 Beitragsjahren oder sowas, also schon jemand, der lange gearbeitet hat. Da darfst du jetzt nicht mit den 1.400, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, das ist jetzt nicht für, ich sag jetzt mal böse, ja, die Witwe, ja, das ist ja auch in vielen Fällen der Punkt, ja, die überlebende Witwe, die halt hauptsächlich nur Teilzeit gearbeitet hat in ihrem Leben. Ja, okay, die kann nur noch Witwe-Rente bekommen und so weiter, aber das muss man halt auch mal sehen. Ja. Das ist diese 1.400, die immer gerne genannt werden, ist für den durchschnittlichen Rentner, der aber auch wirklich lange gearbeitet hat und nicht, der halt Vollzeit gearbeitet hat.
Ja. Da ist es ja eigentlich schon gut gelaufen, rentenmäßig sozusagen, muss man sagen. Genau. ich finde es immer so krass, also jetzt bei diesen Zahlen, weil man denkt sich ja so irgendwie, ah, mit meinem ETF, dann habe ich so eine schöne Zeit und irgendwie Golf spielen, keine Ahnung, schöner Ruhestand. Aber diese Zahlen, wenn man das dann jetzt mal so sieht, ist schon brutal, oder?
Ja, also ich würde das Folgendes sagen. Also zunächst mal, ich würde Pro und Contra. Ja, ja, es ist ein Stück weit brutal, weil es einfach hohe Lebenshaltungskosten sind, aber du hast halt natürlich sonst praktisch keine Ausgaben mehr. Das muss man natürlich auch sagen. Ne? Also ich behaupte jetzt einfach mal, dass du im Pflegeheim, du machst keinen großen oder praktisch keinen Urlaub mehr, wenn wir mal sagen, nicht viel. Vielleicht hast du Glück, dass deine Familie dich nochmal mit irgendwo mit hinnimmt, aber ist es schon so, also es fällt halt so außenrum nicht mehr wahnsinnig viel an. Das muss man schon sagen. Das ist also Sachen, die wegfallen, aber trotzdem musst du in der Lage sein, das zu leisten. Und da sieht man natürlich sofort die Notwendigkeit einer privaten Altersvorsorge, weil das muss halt dann auch im Budget mit drin sein. Und jetzt mache ich es noch ein bisschen schlimmer. Die Zahlen, die du jetzt natürlich hier lieferst, das sind natürlich die heutigen Werte. Also ganz sicher, wenn du jetzt zuhörst oder zuschaust, liebe Nutzerinnen, lieber Nutzer, ja, ich sage jetzt mal pauschal, bin mir sicher, in 35 Jahren, weil das ist immer so der typische Anhaltspunkt, ist es absolut zu erwarten, dass diese Kosten doppelt so hoch liegen. Das wäre sogar noch relativ maßvoll, weil das ist jetzt, habe ich mal kurz im Kopf sozusagen, mit Faktor 2 multipliziert bei 2% Inflation. Und wir wissen, das ist ja auch die Aussage von dir hier, dass die Pflegekosten einfach aufgrund des Bedarfs und des geringen Platzangebotes letztendlich natürlich in den letzten Jahren deutlich stärker gestiegen sind, da sie sich sehr viel verteuert haben. Jetzt wissen wir aber alle nicht so genau, wie wird sich das in den nächsten 20, 30, 40 Jahren entwickeln. Einerseits, was dafür spricht, dass diese Kosten noch stark weiter steigen, ist natürlich, dass immer mehr Menschen alt werden, ja, die Boomer, die geburtenstarken Jahrgänge, die Boomer-Generation in Rente geht und dann irgendwann auch so alt wird, dass sie verstärkt in Pflege gehen. Dazu ist zu erwarten, dass wir eine steigende Lebenserwartung weiterhin haben. Ja. Also ich kann jetzt nichts erkennen, dass die Medizin da irgendwie nachgelassen hat. Dann ist aber auch die Frage, wie wird es, sage ich jetzt mal, von der Versorgung oder medizinische Fortschritte geben, die einfach dazu führen, dass wir länger gesund auch oder etwas gesünder leben. Insgesamt deuten für mich schon viele Faktoren darauf hin, dass wir sagen, naja, also diese Phase, wo man pflegebedürftig ist, die wird eher wahrscheinlich länger als kürzer, weil wir länger leben. Das ist mal ein Punkt. Jetzt kannst du nur hoffen, dass von Staatsseite oder von uns als Gesellschaft, ich meine, ich muss nicht mehr nur auf den Staat schauen, das ist eigentlich eine Aufgabe insgesamt als Gesellschaft, da insgesamt ein höheres Angebot, was Pflegebedürftigkeit, Pflegeplätze angeht, da sein wird und mit dem höheren Angebot natürlich auch die Preise sinken. Aber halten wir es fest, es gibt, glaube ich, wird nichts da an der Tatsache voranführen, dass wenn wir jetzt heute über 2.500 Euro reden, dass das in Zukunft locker 4.000 bis 5.000 Euro sein werden für jemanden, der heute, sage ich mal, in den 30ern ist.
Und klar kann man natürlich sagen, oh, vielleicht kommt der Pflegeroboter und die Pflege wird radikal billiger, aber ich würde sagen, es ist schlauer, mit den Kosten zu planen und dem Kostenanstieg als mit dem Pflegeroboter. Da würde ich mich lieber vom Roboter überraschen lassen und hätte das Geld über als andersrum, ja, im Zweifelsfall. Aber klar, die beste Option ist natürlich früh mit einem Aktien-ETF loszulegen, um da...
Ganz klar. Ich will das auch nochmal ein bisschen, wenn ich jetzt hier von 4.000 bis 5.000 Euro rede, muss man natürlich auch nochmal in Relation setzen, so wie wir es vorhin schon gesagt haben. Wenn ich dann im Pflegeheim bin und letztendlich da meine Wohnkosten habe, meine Lebenshaltungskosten habe, das würde, wenn ich jetzt selber noch in der Wohnung wohne, wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel weniger kosten. Das muss man auch mal klar sagen. Ja? Auch die Mieten werden entsprechend steigen. Die Lebenshaltungskosten, also Lebensmittel, die werden auch entsprechend steigen. Also ist natürlich die Frage, wie günstig könnte ich selbst wohnen, wenn ich nicht ins Heim müsste, weil im Heim kann ich mir halt die Kosten nur zu einem geringen Teil aussuchen. Ja, klar kann man sich die Heime vielleicht noch ein bisschen aussuchen, aber wahrscheinlich muss man in vielen Fällen auch ein bisschen froh sein, wenn man einen entsprechenden Platz bekommt. Dagegen kann man ja sagen, ja, Miete kann ich ein bisschen noch selber steuern, aber auch nur begrenzt. Am Ende ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor sozusagen, habe ich nebenher noch Mietkosten, das ist, glaube ich, da muss man dann wahrscheinlich auch als Haushalt denken und ein Stück weit als Familie oder als Paar, ja. Muss ich quasi noch eine Miete bezahlen, ja, und die Pflegekosten, dann wird es echt hart. Oder ist es letztendlich so, dass ich meine Wohnung, vielleicht sogar mein Haus, aufgebe, um letztendlich davon die Pflegekosten bestreiten zu können? Das ist eine Frage, die muss sich letztendlich jeder und jede selbst beantworten, wie halt die eigene Familiensituation und Pflegesituation dann sein wird.
Das ist tatsächlich auch einer, würde ich sagen, der wichtigsten Tipps, sich darum, sich quasi frühzeitig darum zu kümmern, dass man so lange wie möglich nicht ins Heim umziehen muss. Also zum Beispiel aus dem Einfamilienhaus, in dem ich jeden Tag mehrmals eine Treppe bewältigen muss, rechtzeitig in eine möglichst barrierefreie Wohnung umzuziehen. Und ist da vielleicht auch für manche interessant, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, dass die Förderung KfW 4555-B, jetzt kommt wieder unsere Lieblingskategorie deutsche Monsterwörter, das ist der Barrierereduzierung Investitionszuschuss.
Wow, okay. Halten wir kurz inne, verarbeiten wir dieses Wort, jetzt kann es weitergehen.
Auf jeden Fall ist dieser KfW-Zuschuss zurück. Gute Nachrichten. Link dazu gibt es natürlich in den Shownotes. Also da können einem tatsächlich Fördergelder dabei helfen, möglichst lange in den eigenen vier Wänden zu bleiben, was ja schon mal eine Hilfe ist. Aber ansonsten hat man ja eigentlich nur zwei Optionen. Eben den früh anfangen mit dem Aktien-ETF oder ich sag mal, wenn man spät anfängt, muss man natürlich hohe Sparraten schaffen, oder?
Ja, klar. Also ich glaube, was wir jetzt hier schon als Message rübergebracht haben, und das ist jetzt ein bisschen schwierig zu quantifizieren, weil wir die Kosten in Zukunft nicht kennen, aber dass man einen, ich sage jetzt einfach mal, signifikanten Anteil der eigenen Altersvorsorge, des Depots, des Vermögens, ja, wo auch immer es liegt, als Pflegerücklage sehen muss. Ja? Und das habe ich sogar vor nicht allzu langer Zeit mal mit meinem ältesten Sohn diskutiert. Haben wir auch mal ganz offen über das Thema Erbe gesprochen. Und ich sage, naja, das hängt schon zu nicht geringen Teilen davon ab, wie gut es mir im Alter später mal geht, einfach gesundheitlich, wie viel ich von diesem Geld dann im hohen Alter vor allen Dingen verbrauchen werden müssen. Weil das ist jetzt mal ganz unabhängig von dem Thema Pflege. Das wissen wir ja, dass wir in den letzten Jahren und ganz deutlich sogar in den letzten Monaten unseres Lebens die höchsten Gesundheitskosten verursachen. Jetzt leben wir in Deutschland in einem System, wo Stand heute ein Großteil dieser Gesundheitskosten im hohen Alter über die Krankenkasse abgefangen werden. Und auch, das muss man ja auch mal sagen, jetzt reden wir hier über hohe Kosten, eben auf einen selber zu kommen, auch ein gehöriger Teil der Pflegekosten, Gott sei Dank, über die Pflegeversicherung noch abgefangen werden. Aber die Frage ist natürlich, wie entwickelt sich das in den nächsten 20, 30, 40 Jahren weiter? Kann ich mir vorstellen, dass der Eigenanteil noch steigen wird? Ja, kann ich mir vorstellen. Und dann muss man einfach das einkalkulieren. Ich glaube, es für ihn und mir fällt es schwer, heute da wirklich eine Zahl drauf zu setzen, weil natürlich auch total schwer vorhersehbar ist, wie lange man dann eigentlich pflegebedürftig ist. Das kann ja auch relativ kurz sein, das kann auch viele, viele Jahre gehen. Aber dass man in der gesamten Vermögensplanung, sage ich jetzt mal vorsichtig, mehrere 10.000 Euro mindestens sicherlich vorsehen kann und vorsehen muss, ist, glaube ich, klar. Ne? Also wenn wir jetzt mal sagen, ich sage jetzt einfach mal was, ne? 4.000 pro Monat, ja, sind 48.000 Euro netto im Jahr. Ne? Dann kannst du schon sagen, okay, wenn es ein paar Jährchen geht, dann weißt du schon, dann bist du wahrscheinlich auch schnell in einem sechsstelligen Bereich sogar.
Ist ja auch was, wo oft so eine Pflegezusatzversicherung ins Spiel kommt, weil es um hohe Summen geht. Problem, würde ich sagen, ist natürlich, einmal ist die Pflegezusatzversicherung sehr, sehr teuer. Genau. Und man muss die ja immer weiter zahlen. Und das Risiko andersrum ist natürlich, wenn ich das Geld jetzt nicht verbrauche, dass ich quasi für Pflege zurücklege, ist es bei der Pflegezusatzversicherung ja weg. Also in dem Fall von deinem Sohn, der würde sich natürlich mehr freuen, wenn du das in einem ETF angelegt hättest.
Zu Recht, ja, na genau. Also ich würde es so sagen. Also zunächst mal ist eine Frage der Zeit, wie alt bin ich denn eigentlich? Ja? Aber wenn ich dieses Problem Pflege für mich relativ früh erkenne und wie wir jetzt schon gesagt haben, es schaffe auch, das in meine Altersvorsorge einzubauen. Also ich sage jetzt einfach mal, ein paar Prozent einstellige Prozentzahlen, ja, vom Einkommen mehr zurückzustellen. Also ich sage, okay, dann weiß ich, schaffe ich es auf alle Fälle im Alter, ich nehme jetzt mal eine pauschale Zahl, 100.000 Euro sehr wahrscheinlich mehr aufzubauen, ist nicht ganz unwahrscheinlich, ja, muss man schon, ist schon realistisch, vor allem, wenn ich halt doch irgendwie 30 Jahre, vielleicht sogar 40 Jahre Zeit habe, das Geld anzusparen, dann kann ich wahrscheinlich so eine Pflegezusatzversicherung relativ gut kompensieren. Was anderes ist es halt, wenn ich weiß, da habe ich ein Problem, ich will mich gegen dieses Risiko absichern und ich habe nicht mehr so viel Zeit, weil ich irgendwie definitiv, also sagen wir mal jenseits der 40, definitiv jenseits der 50 bin, da werde ich über den ETF oder sonstige Zinsanlagen nicht mehr genug Zinseszinseffekt generieren können und da kann man dann über eine Pflegezusatzversicherung schon nachdenken, aber wie du richtig sagst, das sind keine Produkte, in denen man Geld ansparen sollte. Gibt es übrigens auch, es gibt auch sogenannte Pflegerentenversicherungen, ja, da spart man, also die werben dann damit, dass man da hinten auch wirklich noch was rausbekommt. Da würden wir von Finanztipp eher wieder davor warnen, weil immer noch besteht der Grundsatz, ja, Absicherung und Geldanlage zu trennen. Wenn ich eine Pflegezusatzversicherung mache, dann ist das eine reine Pflegeversicherung, wo ich halt einen Beitrag zahle. Und wenn ich Pflegefall werde, dann zahlen die entsprechende Leistung aus. Aber das Geld ist halt auch ein Beitrag, ist weg. aber nicht diese kombinierten Produkte machen, weil letztendlich bekomme ich darin, muss man vorsichtig sagen, keine besonders gute Rendite. Liegt auch an der Kostenkalkulation, die in solchen Versicherungen drin steckt. Wenn ich sage, ey, ich habe noch genug Zeit und will mir einen Polster aufbauen als Pflegevermögen, nenne ich es jetzt einfach mal, dann sollte ich das so machen und kann es eben günstig auch über Aktien-ETFs langfristig aufbauen.
Bleibt natürlich noch die Frage, was passiert, wenn nicht genügend Geld da ist? Also müssen deine Kinder für dich zahlen oder, liebe Nutzerin, lieber Nutzer, musst du für deine Eltern zahlen? Das ist ja natürlich immer so eine wichtige Frage. Einmal ist erstmal die gute Nachricht, es gibt quasi einen Zuschuss zu diesem Pflegeeigenanteil, wenn man finanzielle Unterstützung braucht. Aber den musst du, wenn du Pflege brauchst oder die Angehörigen müssen den selber beantragen und das sollte man rechtzeitig tun. Das Wichtige ist nämlich, den gibt es nicht rückwirkend. Ja. Also da kann man quasi einfach krasse Ausgaben verhindern, wenn man tatsächlich rechtzeitig dran ist, diesen Antrag zu stellen. Ist ja auch oft, das ist ja ein, sag ich mal, ein Lebensabschnitt, sagen wir zum Beispiel mal, die eigenen Eltern kommen irgendwie ins Heim, da ist wahnsinnig viel los, man hat wahnsinnig viele Aufgaben, die man irgendwie erledigen muss. Und jetzt musst du halt diesen Zuschuss noch rechtzeitig beantragen. Also nicht vergessen, aber ist halt auch einfach eine wahnsinnige Aufgabe.
Genau, sollte man auf alle Fälle rechtzeitig machen, selbst wenn ich es dann noch nicht bekomme, weil irgendwie doch noch der Pflegeschein dauert oder der Einzug ins Heim oder der Platz noch nicht frei ist und so weiter. Ich habe da den Fuß zumindest schon mal in der Tür und habe diesen Antrag schon mal gestellt, dass das für die entsprechenden Kinder, die ja dann natürlich schon groß sind, ein totaler Stress ist mir völlig klar. Ja. Das ist einfach eine große Aufwand und das, da kommt wieder das ins Spiel, was du vorher schon angesprochen hast. Ja. Mit den eigenen Eltern oder die Eltern mit den Kindern frühzeitig darüber zu reden und auch einen Plan zu machen. Einfach, was ist denn, wie läuft es denn ab, wenn ich Opa oder ich Oma oder wenn die Oma und so weiter ins Pflegeheim muss.
Ja. Und die Frage natürlich, musst du für deine Eltern zahlen oder auch noch, deine Kinder für dich? Kommt inzwischen tatsächlich selten vor.
Ja.
Also seit 2020 müssen Kinder nur dann für ihre Eltern zahlen, wenn sie brutto mehr als 100.000 Euro im Jahr einnehmen. Also wichtig, einnehmen, da zählt natürlich dann Einkommen dazu. Also egal, ob das jetzt aus Lohnarbeit entsteht oder aus Einkünften, weil du selbstständig bist. Aber da zählen zum Beispiel auch Mieteinnahmen oder Kapitalerträge dazu. Mhm. Also auch wenn du jetzt einen richtig dicken Dividenden-ETF hast, das wird da auch mit angerechnet. Und das ist aber auch ganz, ganz wichtig zu wissen, die Werbungskosten werden abgezogen, das ist einmal natürlich gut. Und Vermögen und Immobilienbesitz werden nicht berücksichtigt, das bleibt quasi auch außen vor. Also auch wenn du jetzt da drunter bist und du hast vielleicht ein Haus, in dem du wohnst, dann kann dir niemand das Haus wegnehmen, nur weil deine Mutter, dein Vater ins Pflegeheim muss.
Und das ETF-Depot aber auch nicht, ne? Das muss man auch sagen. Ne? Das gibt's ja auch andere Regelungen, zum Beispiel fällt mir jetzt Hartz IV, also Arbeitslosengeld II ein, da ist es ein Unterschied, ob ich ein Vermögen auf dem Depot oder auf dem Konto habe versus ich habe eine eigene selbstgenutzte Immobilie, also das macht dann einen Unterschied. An der Stelle nicht. Also bei diesem Pflegekostenzuschuss heißt da, spielt tatsächlich nur das Einkommen, abzüglich Werbungskosten zum Beispiel, also die Einkünfte, eine Rolle, was politisch gesehen, muss ich sagen, ganz schönes Geschenk an die, an die breite Mittelschicht ist, ne? Weil da fallen jetzt nicht so viele drunter, zumindest derzeit, was das Einkommen angeht. Und damit ist es schon eine erhebliche Entlastung, sage ich mal, für durchschnittlich verdienende Familien ja in vielen Fällen. Aber natürlich, das merken wir auch, eine ganz gehörige Belastung für die Pflegekassen.
Und generell, falls jetzt das Sozialamt will, dass du zahlst, findest du alle Infos in unserem Ratgeber zum Elternunterhalt. Den verlinken wir dir natürlich in den Shownotes und da zeigen wir dir dann Schritt für Schritt, wie du halt prüfen kannst, ob das Sozialamt richtig gerechnet hat. Das ist bei sowas tatsächlich ja auch sehr, sehr wichtig. Es geht um sehr viel Geld, das einfach nochmal zu überprüfen. Aber wir sind ja da schon an so einem Punkt. Das ist irgendwie ein bisschen eine schlechte Nachricht, weil man kann jetzt nicht einfach, wenn du quasi in Rente gehst, dein ETF-Depot für einen Ferrari auf den Kopf hauen oder irgendwelche
Späße. Das sollte sowieso nicht der Fall sein. Ne? Wir sagen ja auch immer, dass man relativ mäßig entnehmen sollte aus so einem ETF-Depot. Und ich kann mal noch Folgendes sagen. Typischerweise, so im Internet, hört man immer von dieser 4% Entnahmeregel, ne? Dass ich von dem, was ich zum Beispiel mit 67 im Depot habe, 4% pro Jahr entnehmen kann. Wir sind bei Finanztipp da eh schon ein bisschen vorsichtig, die sagen, ja, wenn du kannst, so nimm mal 3% raus und wenn es gut läuft, kannst du dann noch so einmalig ab und zu ein bisschen mehr gönnen. Das aber immer unter dieser Vorsichtsannahme, weil, jetzt machen wir es mal mit dem Beispiel, wenn ich sage, ich fange mit 3% an und steigere das dann auch so langsam, weil ja auch im Alter gibt es ja auch so ein Thema Inflation, dass meine Lebenshaltungskosten eben dann steigen. Unter diesen Maßgaben ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir nicht nur nicht das Geld ausgebe, sondern dass der Aktienmarkt über, sag ich mal, 20 Jahre Rente vernünftig läuft, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich am Ende trotz dieser Entnahmen ziemlich viel Geld übrig habe, anders gesagt viel vererben kann, relativ hoch. Und das bedeutet im gleichen Moment auch wieder, dass ich da durchaus noch erhebliche Rücklagen habe, um eine Pflege, um Pflegekosten sozusagen bezahlen zu können. Also das ist in unserem Plan, in unserem Masterplan irgendwie so gedanklich schon drin. Es ist nur relativ schwer quantifizierbar. Und wenn ich sage, ich will da aufs Nummer sicher gehen, ne? Und jetzt mache ich mal ein einfaches Beispiel. Ich schaffe normalerweise unsere berühmten 15% für die Altersquote, ja, für die Altersvorsorge schaffe ich 15% Sparquote für die Altersvorsorge. Ja, vielleicht schaffe ich 17%. Ja, und gedanklich packe ich halt was in den Pflegevorsorge. Oder ich bin ganz konsequent, das können wir dann auch noch machen. Ich lege einen zweiten ETF an. Brauchst gar kein zweites Depot. Ich mache einfach einen zweiten ETF auf den MSCI World oder wie auch immer, einen zweiten Welt-ETF. Und da spare ich nur ein bisschen was rein. Das als Pflegevorsorge, damit ist dann habe ich schon richtig cool aufgestellt.
Damit sind wir auch schon wieder fast durch und du darfst noch die Fragen unserer Nutzerinnen und Nutzer beantworten. Und die erste kommt von Julia Mina 8818. Hazer Edi, was ist mit der Einlagensicherung, wenn im Alter das Depot siebenstellig ist?
Okay, so ein bisschen fast so ein Klassiker für uns, ne? Also ich glaube, was für Julia wichtig zu verstehen ist, Einlagensicherung und Depot gehören nicht zusammen. Die Einlagensicherung bezieht sich immer nur auf Konten. Ein Girokonto, auch ein Verrechnungskonto, das Konto, das beim Depot dabei ist, ein Tagesgeldkonto, ein Festgeldkonto, ein Bausparvertrag und so weiter, all diese Sachen. Die fallen unter die Einlagensicherung, die bekanntermaßen bei 100.000 Euro gesetzlich pro Person und pro Bank liegt. Ein Depot besteht nicht in dem Sinne, das ist immer ein bisschen verrückt, wenn man das sagt, nicht aus Geld, sondern aus Wertpapieren. Ja, da liegen Aktien drin, da liegen Anteile von Aktien-ETFs drin, andere Fondsanteile und was weiß ich noch alles an Wertpapieren. Für die gibt es in dem Sinne keine Einlagensicherung. Die gute Neuigkeit ist aber, da spielt das Sondervermögen eine Rolle. Das heißt, dieser Inhalt des Depots, wir sagen immer gerne, der Inhalt des Tresors, des digitalen Safes, den ich da habe, der ist von einer Pleite einer Bank nicht betroffen. Er wird gesondert gelagert und ich kann sozusagen diesen digitalen Safe sozusagen aus der Wand in dem kaputten Bankgebäude rausziehen, um es mal so bildlich zu sprechen, also bei der Pleitebank, von der Pleitebank wegtransferieren zu einer anderen Bank, da kann nichts passieren. Und das ist auch der Grund, warum wir sagen, egal ob dein Depot hoffentlich im Alter dann sechsstellig oder sogar siebenstellig ist, spielt gar keine Rolle, du musst dir da um die Sache, dass die Bank pleite geht, ja, wo das Depot liegt, keine Sorgen machen. Das ist in jedem Fall geschützt. In unbegrenzter Höhe letztendlich.
Und Theresa Nem möchte von dir wissen, Hazer Edi, ich gebe unnötig viel Geld aus, Tracking hilft mir bisher nicht. Wie kriege ich das besser hin?
Ja, das erinnert mich an unsere letzte und einige unserer letzten Folgen, also dieses Thema. Also ich kann völlig verstehen, jetzt hat man sich die Mühe gemacht, per App oder sonst irgendwie so ein Haushaltsbuch, so ein Tracking zu führen und ja, dann schreibt man es irgendwie letztlich auf, aber man merkt halt, dass es nichts ändert, dass es vor allem jeden Monat nicht dazu führt, dass mehr Geld auf dem Konto ist oder mehr Geld auf dem Sparkonto. Und ich glaube, da geht es ganz stark darum, Routinen zu entwickeln. Ja, da geht es um das richtige, abgebrauchtes Wort, Mindset. Ja, sich einfach bewusst zu machen, auch kleine Dinge können auf die Dauer viel ändern. Also, da ist vielleicht irgendwo noch ein Abo zum Beispiel, das irgendwie denkt man, das braucht man halt. Ne? Man braucht jetzt nochmal einen Streaming-Anbieter XY, weil dann kannst du irgendwie nicht mitreden oder sowas in Richtung. Aber eigentlich schaust du das nur zweimal im Monat und dafür irgendwie 8 Euro oder 10 Euro im Monat auszugeben, nee, nicht wirklich. Königen. Ja? Oder was ist mit den ganzen schlechten Angewohnheiten, den kleinen Spontankäufen des Alltags? Ja? Ob es der Kaffee an der Ecke ist oder nochmal was Süßes im Supermarkt nochmal zusätzlich in den Einkaufswagen gelegt oder an der Tankstelle nochmal schnell einen Snack mitgenommen. Braucht es das alles wirklich? Oder wenn es es braucht, geht das nicht auch günstiger? Ne? Hätte ich nicht den Snack an der Tankstelle mir auch auf dem Weg vom Supermarkt besorgen können, wo er ungefähr gefühlt die Hälfte kostet. So geht es mir zumindest immer mit der Brezel, die ich mir dann doch meistens eben tatsächlich in meinem Fall zum Beispiel sehr oft im Supermarkt kaufe, weil die schmecken die Brezeln auch genauso gut eigentlich, finde ich, wie wenn ich sie beim Bäcker oder an der Tankstelle kaufe. Und all diese kleinen Sachen, ja, Kleinvieh macht Mist, ja, den Pfennig ehren und diese ganzen Geschichten, ja, das spielt schon Rolle, aber da geht es halt wirklich sich darum, im Alltag hinzuschauen, wo kann ich nach und nach was wegschaffen. Und dann auch, das ist halt gut, wenn man so einen Dauerauftrag aufs Tagesgeld zum Beispiel hat. Jetzt sage ich mal, man hat geschafft, da 100 Euro wegzusparen. Und jetzt habe ich den Streaming-Anbieter zum Beispiel gekündigt, dann erhöhe ich konsequent diesen Dauerauftrag auf 110 Euro. Damit ich auch das Geld wirklich auf der Seite habe, damit es auch nachhaltig ist. Weil sonst gehen die 10 Euro natürlich völlig unter. Ja, das merkst du gar nicht. Ja, das ist gefühlt eine halbe Pizza. Ja, aber so, dass man sich auch so ein bisschen selbst belohnt oder selbst bezahlt, wenn man solche kleinen Einsparungen geschafft hat.
Da kann ich nur sagen, vielen Dank dir, Saidi, dass du dir die Zeit genommen hast. Und vielen Dank dir, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, Emil, fürs Vorbereiten. Und vergiss nicht, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn dir unser Podcast Geld ganz einfach gefällt, dass du ihm eine gute Bewertung hinterlässt, wo auch immer du ihn runterlädst oder streamst.